Mit dem Podcast gehen wir auf eine Reise und navigieren durch die Wirtschaftswelt der Zukunft. Jetzt reinhören!
Hier wird geredet und das gleich doppelt. Im zweiwöchentlichen Rhythmus unterhalten wir uns mit Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Wir finden praxisbezogene Antworten auf Herausforderungen, die jedem von uns begegnen könnten. Und so vielfältig wie unsere Gäste sind auch die Themen heute.
Wird es nicht nur transparent, frei raus und mit einem tollen Trendscout avantgardistisch? Lieber Achim Teichert, so viel Steilvorlage von Fortschritt. Wenn du Mobilität der Zukunft und Wirtschaften der Zukunft hörst, fallen dir welche drei Hashtags ein?
Man muss immer positiv bleiben.
Einer?
Ich glaube auch, die Welt wird besser sein im Morgen als im Heute.
Dritter?
Und ja, am Ende dreht es sich doch um Geld.
So, seid ihr neugierig und gespannt? Hört rein! Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute starten wir mit einem neuen Podcast in den Tag. Und zwar geht es um und mit Achim Teichert. Lieber Achim, du bist Geschäftsführer der Firma Fortschritt. So, und das heißt jetzt natürlich wieder alles und nichts. Was genau macht ihr und warum begleitest du Unternehmer, Unternehmerinnen zum Thema Fortschritt? Drei Hashtags, die dich ausmachen, drei Hashtags, die euer Unternehmen ausmachen. Geht das?
Das ist so ad hoc, natürlich ohne Vorbereitung. Das macht es natürlich ein bisschen kitzliger, ne? Also Fortschritt natürlich, den Hashtag würde ich dann selber setzen schon mal als Ersten. Das Zweite würde ich sagen, weiß mal die Firma durch. Wir sind, ich denke, Trendscout. Scout. Wir sind kein Trendsetter, aber wir sind der Scout. Mhm. Und das wirklich macht uns massiv aus. Und ich würde uns als Dritten geben, so eine gewisse Avantgarde als letzten Hashtag. Wieso? Weil ich glaube, wir haben für Beratung, glaube ich, ein ganz neues Konzept für uns entwickelt. Wir versuchen es mal mit Kompetenz. Okay, ist ein Lacher. Nein, Jess, wir versuchen wirklich mit Kompetenz, Know-how etc. dazu arbeiten. Das ist ein wichtiger Faktor für uns. Und nicht über die klassische Masse, um mit den Standardlehrbuchbeispielen zu kommen. Und da machen wir auch nur in den Bereichen, wo wir tätig sind, sind wir aktiv. Und da sind wir dann auch, glaube ich, sehr, sehr gut.
Wenn du dich beschreiben solltest, was macht dich aus? Wer bist du?
Was bin ich? Ich glaube, ich bin ein bunter Hund. Auch die Klamotten mäßig sind sehr farbenfroh, da freue ich mich drüber mehr. Also des Weiteren, was macht mich aus? Ich glaube, ich ein sehr sozialer Mensch, der Gesellschaft mag und liebt. Und sonst würde ich sagen, ich bin sehr nordisch, sprich transparent und auch frei raus. Also so das lange Rumschwurfeln und diplomatische Floskeln sind nicht immer meine größte Stärke.
Sehr gut, sehr gut. Lieber Achim, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, ihr habt da jetzt schon was rausgehört, er hat über eine kleine Stärke gesprochen. Lass uns das nachher noch ein bisschen vertiefen. Lieber Achim, im Vorgespräch haben wir gesprochen, und zwar, was ist das Thema, was dich, ja vielleicht auch bei Fortschritt in deiner Funktion und was dich jeden Morgen dafür aufstehen lässt, da draußen die Welt besser zu beraten? Es geht um das Thema Mobilität der Zukunft. Ist in aller Munde, ja, diesen Claim schnappt sich ja jeder, der beraten will irgendwie. Was ist es bei dir? Was zündet dich da an jeden Morgen?
Was mich am meisten motiviert, ist natürlich der Auftrag vom Kunden. Im Job, definitiv. Aber nein, mein Interesse ist wirklich, dass die Nutzer einfach eine bestmögliche Mobilität bekommen für sich. Und das meine ich dann klassisch ESG, ökonomisch, also Preis-Leistung muss gut sein. Das muss aber auch, wir reden, die ökologischen Aspekte müssen eben gewahrt sein, als auch im Sozialen. Und das ist, glaube ich, mein Antrieb, dass der größte Mehrwert für die Nutzer kommt. Und das ist die Story, was wir im Grunde machen. Und wenn ein Mehrwert da ist, ist auch immer einer bereit zu zahlen, etc., kommt ein Businessmodell. Das ist so vereinfacht gesagt. Das ist der Antrieb unseres Blickwinkels, auch unseres Agierens in dem ganzen Bereich. Und auch da ist egal, welcher Verkehrsträger etc., da sind wir so recht offen.
Könntest du da nochmal konkret werden? Welche Mobilität konkret beschreibst du da? Ist das eher die im öffentlichen Personennahverkehr? Oder gehst du, wenn wir über das Wirtschaften der Zukunft sprechen und denken, auch einen Schritt weiter, sprich alles, was sozusagen auf See, auf Schiene passiert, was neben der Straße auch in der Luft transportiert wird? Seid ihr da komplett sozusagen, bedient ihr da den kompletten bunten Blumenstrauß? Oder habt ihr für euch einen Fokus gefunden, um den Fortschritt eben, wenn es um die Mobilität der Zukunft geht, zu fokussieren?
Also bei Betrachtung und welche Konsequenzen hat, weil es ja, du hast ja Input und dann noch ein Output, muss man schon, denke ich, auch alle Träger betrachten. Meist betreuen wir sehr viel Automotive fixiert und ein wenig ÖPNV, aber zum ÖPNV muss ich was ergänzen. Ich glaube, in Deutschland ist die so eine Meinung auf Begrifflichkeit definiert, wenn ich ÖPNV sage, dass er automatisch staatsbetrieben sein muss. Also sprich, und wenn ich in andere Länder gehe, also mal in den USA, gibt es auch einen ÖPNV, aber der wird privat betrieben. Klar mag das der Staat subventioniert sein, aber er ist nicht ein Staatseigentumsbetrieb. Das ist, glaube ich, ein Mindset-Thema in Deutschland. Die meisten daran denken, was ist das Resultat, dass beim 9-Euro-Ticket, wo alle mitfahren können im ÖPNV-Bereich, Flixbus, kein Staatsunternehmen, nicht bei ist. Und jetzt auch beim neuen Ticket lange Zeit nicht klar war, ob die mit bei sind, weil es eben kein Staatsapparatsunternehmen sind. Das nur als Ergänzung nochmal. Also wir gucken schon bewusst über die Grenzen. Leider sind wir dann, viele gucken schon in ihre Divisions, also ÖPNV, Auto, Fahrrad und dann auch im Grunde ist es deutlich intermodaler, deutlich vermischender. Das macht es ein bisschen komplexer. Leider willkommen in der Wirklichkeit, wenn man so sich ertappt, wie man selber es konsumiert, ist es eben nicht so statisch getrennt.
Okay, spannend. Du sagst intermodularer, also das heißt, das ist der Kopter, das ist der Bus, das ist das selbstfahrende Fahrzeug und gleichzeitig auch vielleicht noch sein eigenes Auto. Also ein Mix aus dem Ganzen.
Noch weiter, de facto ist eigentlich jede, also fast jede Reise, also ich würde sagen 99%, ist intermodal, weil du ja schon die ersten paar Meter mindestens, wenn du Auto fährst, gehen musst.
Ja, okay, stimmt, definitiv. Ja, okay, sehr, sehr cool. Achim, wir haben ja auch, wenn es ums Wirtschaften der Zukunft geht, genau eins. Wir wollen ja nicht mit irgendwelchen Träumereien hier, dass die Welt das Lala-Land wird und wir reisen dann oder beamen uns nur noch durch die Gegend, sondern Wirtschaften der Zukunft bedeutet ja, jetzt schlussendlich, es muss ja irgendein Mehrwert rauskommen. Und ich glaube ja auch, da legt ihr ja bei Fortschritt, da legst du ja auch mit deinem Schwerpunkt einen ganz, ganz anderen Wert drauf. Wie ich nehme dich jetzt echt mal raus aus diesen Zukunftsforscher-Junkies, die da Bühnen füllen, die mit Chaka Wow sagen, wie alt wir alle werden und warum und so, sondern ihr beschäftigt euch ja tatsächlich mit Z, D und F.
Genau. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, was uns so stark unterscheidet. Ich hätte noch ein paar Ergänzungen zum Thema Mobilität. Ich will es nicht übermäßig komplexieren. Gleichermaßen möchte ich so ein bisschen sensibilisieren, worum es geht. Wenn die meisten über Mobilität reden, am Ende sind es dann mehr so klassisch urban geprägte Problemkonstellationen und auch deren Vorschläge für diese Lösung. Aber wenn du schaust, wo die Mobilität ist, Deutschland ist nicht so urban, wie das viele, mindestens im Diskurs.
Ja, komm mal am Bodensee.
Ja, ich wollte jetzt nicht ganz so weit im Wald, aber ja, es gibt auch noch mittelgroße Orte. Urban heißt 500.000 Einwohner plus und davon gibt es nicht so viele große Städte in Deutschland. Die meisten sind eher suburban und auch der ganze Speckgürtel etc. Und da haben wir auch im Fokus vier Bereiche. Das ist einmal urban, suburban, das sind Speckgürtel, alles so 500.000 bis 100.000 Einwohnerorte und siedlungsgeografisch artikuliert ist unter 100.000 eigentlich ländlich. Das mögen zwar die Leute, die dann wohnen in den jeweiligen Orten, ein bisschen anders sehen, aber das ist dann ländlich, rural und das reicht für uns noch nicht. Wir haben noch eine letzte Ebene, weil die Use Cases in diesen auch unterschiedlich sind, ist magistral. Wie komme ich von Zentrum zu Zentrum, also von Frankfurt nach Berlin, München, Hamburg etc.? Und das sind eben dann Datenbahnen, Autobahnen, ICE-Strecken, Fluglinien, da hat man einen ganz anderen Use Case, als wenn ich innerhalb von der Stadt vom Viertel zu Viertel fahre, etc.
Und das könntest du da nochmal konkret werden? Wie kann man sich das vorstellen, wenn ich jetzt sage, deine Berufung, so möchte ich es nämlich sehen, weil du sprudelst da ja auch heraus. Ihr beratet Unternehmen, ihr beratet Kommunen.
Wer ist sozusagen euer Hauptkunde und wo setzt ihr an, wenn es um die Mobilität der Zukunft geht? Lernt ihr von anderen Ländern? Wo kann man sozusagen, ich will nicht sagen, bei euch hinter die Kulissen einmal schauen, aber vielleicht auch mit den Augen stehlen und auch noch mehr greifen zu können, wo ihr den Fortschritt ansetzt und dann begleitet? Weil so habe ich das verstanden. Ne?
Also die erste Frage an Kunden, wir sind deutlich OEMs und Automotive, also Zulieferern sehr viel bei und einigen Startups etc. ÖPNV, weil da tragischerweise nicht so ums Geld geht. Da geht es einfach nur um Deckungsbeitrag ausgleichen im Volumen, also Subvention vom Staat, Landrat der Stadt etc. Und darum haben die ja nicht so den Business-Case-Trieb. Darum sind wir da wenige. Haben zwar einen, aber jetzt nicht in dem Umfangverhältnis zu den anderen Themen. Deutsche Bahn ist noch ein bisschen bei gewesen, etc. So eine bunte Mischung von solchen Sachen. Und wie gehen wir ran? Wir gehen ganz klassisch, wahrscheinlich so wie im Digitalbereich üblich. Was ist die Idee? Also sprich, einen Use Case generieren und dann eine Frage, welchen Mehrwert hat der Kunde dafür? Und daraus ableiten, wie hoch ist die Zahlungsbereitschaft? Und darauf kommt ein automatischer Vertriebs- und Sales-Charakter. Wie kann ich das bedienen? Kunden erreichen und bedienen. Und dann werde ich auch anschließende Technik finden und Hardware, Software etc., die dies ermöglicht. Und dann ist die Kapitalisierungskette gerettet. So ist eigentlich unser normaler Ansatz, vereinfacht gesagt. Und da, klar, haben wir dann auch irgendwelche Marktanalysen, Notwendigkeiten, also dass wir dann irgendwie Zensusgruppen fragen, wie sie was nutzen, Wichtigkeit, Dringlichkeit, Zahlungsbereitschaften etc. Aber das ist eine ganz klassische Mechanik. Wir machen es eben nur im Mobilitätsbereich und helfen da eben auch Go-to-Market, Time-to-Market-Themen machen wir viel, also ist noch vor mir.
Und das macht ihr in Deutschland oder seid ihr europaweit, seid ihr weltweit unterwegs?
Also wir machen es primär in Deutschland. Und ich glaube, wir Deutschen sind in vielen Dingen sehr gut. Also in Berlin ist natürlich die größte Stadt. Da gibt es sehr, sehr viele coole Lösungen. I get it. Also gibt es schon viele Sachen, die da gemacht werden. Und das ist auch sehr spannend, dass da auch viel experimentiert wird. Aber wichtig zu erwähnen ist, die meisten dieser Experimente sind privatwirtschaftlich. Also die Rolle, das Abo-Fahrrad, was jetzt recht präsent ist, mit dem blauen Reifen zum Beispiel, auch viele andere Aktivitäten, auch die Ladesäulen-Sachen, das sind alles sehr meist noch nicht rentabel oder Deckungsbeitrag habend, ist eher negativ, aber das nimmt. Man hat eine große Veränderungsdynamik gerade und da sind die einfach sehr stark drin. Aber meist, mit großem Abstand, sind es privatwirtschaftliche Experimente. Es gibt wenige ÖPNV-Experimente. Die großen Sachen sind jetzt das Vereinheitlichung des Ticketings. Auch durch das Deutschland-Ticket. Das ist ein Riesenboost. Da sind wir auch beteiligt, beratenseitig. Und da gibt es noch Bell König oder andere Ruftaxis, also On-Demand-Verkehr im Fachjargon, wo jetzt da auch Eingang wird. Und das finde ich richtig und gut notwendig, weil ich glaube, damit kann ich dann auch im Superbahn und vor allem im ländlichen Raum Kapazitäten anbieten, ohne absurd hohe Rechnung, weil mich den großen Bus für 50 Leute durch die Gegend zu fahren, nur mit dem Bus fahre, ist einfach auch nicht ökologisch, auch nicht rentabel. Das muss man mal so sagen. Darum sind eben so kleinere Vehikel die Lösung. Und was machen wir noch unterschiedlich zum Rest? Also wir haben eine recht große Studie gemacht und da ist der Fokus weniger, wie entwickelt sich das ins Heute, ins Morgen, ins Übermorgen, so ein bisschen diesen Weg zu skizzieren, das haben wir uns nicht getraut und auch gibt es viel zu viele, die das irgendwie versuchen und es klingt irgendwie alles mal nett, aber hat uns nicht gekitzelt. Uns war wichtig eher den Kontrast. Wo sind wir denn in 2030? Wo sind wir übertrieben in 10 Jahren? Und da war der Weg dorthin, der war uns erstmal egal, sondern eher, wie sieht das Bild aus in 10 Jahren? Da kann ich mir überlegen, was sollten wir steuern, was ist positiv, was ist negativ, gesellschaftlich für Firmen etc. Das war unser Fokus, dass ich eine Vision habe, wo ich hinarbeiten kann und nicht einfach nur den Weg sehe. Und da muss man auch ganz klar sagen, ich glaube, das kann man sich aktuell alles auch nicht so richtig vorstellen. Das muss ich auch, ich selber finde das sehr abstrakt. Und ich erkläre das gerne auch kurz, wieso ich das
sehr gerne, sehr, sehr, sehr gerne, weil ich gehe da jetzt mal ganz kurz rein, Achim. Wenn ich das jetzt so richtig interpretiere, dann ist so die feierliche Eröffnung der Neubaustrecke S21 zwischen Ulm und Stuttgart ist für dich jetzt nicht so dieser große Vorhang, wo du sagst, hey, geil, sondern ja, okay, das ist halt ein Stück von dem Weg, um im Jahr 2030 oder 2040 große Hotspots besser miteinander zu verbinden.
Ja, die Infrastrukturprojekte wollte ich jetzt nicht anschreiben, ja, weil die sind sehr langwierig, die Planungsphasen und Bauphasen. Aber das ist schon ein Bolzen, den ihr gehabt. Das ist ein großes Ding. Also das ist beeindruckend, das ist gut. Ich denke, es auch für die ganze Region wird das positive Konsequenzen haben, die man heute noch nicht abschätzen kann. Aber mir geht es darum, die Mobilität insgesamt unabhängig, ob es ein MIV, also Individualverkehr ist, also oder ein ÖPNV, das ist mal, wir glauben sowieso, dass ihr das hart durch vermischen wird. Dieser On-Demand-Verkehr wird deutlich individueller als das klassische Thema, wie es heute über den ÖPNV verstanden wird. Aber nach unserem Verständnis gibt es 4 Stufen und die bilden so eine Art Hockeystick am Ende, um am Bild zu bleiben. Also am Anfang waren es vor allem technische Sachen, das ist so viel Sicherheit wurde gesteigert in den 80er, 90er, somit klingt heute so wie der Opa erzählt vom Krieg, aber ja, Thema Gurtpflicht, ABS. Vor 20 Jahren gab es den Elchtest und dann ist er umgefallen, das Auto aus Stuttgart, und dann haben sie da das EPS eingebaut und heute das Millionen von Leben sicherlich gerettet, weil es jetzt in sehr vielen Autos drin ist, dieses System. Und so wurde das weiter und weiter, wie viele Airbags im Auto drin sind, etc. Das waren so technische Sachen. Aber und ja, das Zweite ist im Grunde der Vertrieb, dass der Vertrieb, die Art und Weise des Platzierens viel digitaler wird. Der Point of Sale hat sich da verschoben, aber auch eben, es wird kaum noch was verkauft. Selbst beim Fahrrad ist ja dieses Abo üblich, möglich bei vielen Uniorten, großen Städten. Oder dieses Sharing-Themen kam auf. Aber auch die hatten nicht diesen ultimativen Boost. Das ist so, in den Großstädten ist Sharing-Option, aber gleichermaßen auf Land noch nicht so. Das Thema, dieser Impact ist nicht so groß. Und das kommt im Grunde weiter. Thema, rutscht mal weiter auch dann mit diesem Sharing in Betrieb, dass ich nicht mehr privat das habe. Weil wenn ich share, das natürlich bin ich nicht mehr Betreiber. Das macht ein anderer für mich. Oder auch das On-Demand-Verkehre etc. Das sind andere Betriebslösungen aufgebaut. Wer ist Operator? Ne? Und die erstens, was da der Verhinder ist, dass wenn ich einen professionellen Betreiber habe, will ich ein deutlich durableres Gut haben. Also zum Beispiel Busse werden ja anders gebaut als PKWs. Die müssen viel länger halten, viel mehr Kilometer schaffen etc. Da merkt man auch, dass die Autos dadurch eine andere, auch vielleicht eine Fähigkeit der Sauberkeit haben. Also vielleicht ein solche Sachen. Und das ist alles noch so Vorgeplänkel. Das ist alles so schon verändern und alle reden von der Mobilitätswende. Nee. Das ist alles immer noch ganz, also bei der Marine würde man sagen, Ententeichwetter. Das ist so richtig seicht. Der richtige Knall kommt und wann? Ja, da würde ich sehr viel Geld verdienen jeden Tag, wenn ich das genau wüsste. Das ist mit dem autonomen Fahren. Wenn wir wirklich Fahrzeuge haben, die nicht mehr von uns als Pilot gesteuert werden, sondern als wie Passagiere drin sind, wie bei der Bahn, wie bei dem Flugzeug, konsumieren wir auch ÖPNV als auch PKW, das mit ja durch On-Demand-Verkehr so eine fließende Kette, aufgrund der Größe der Gruppe, die man transportieren möchte oder mitfährt, wie eine Bombe einschlagen. Es wird ein Knall, es wird alles verändern. Und das ist der Punkt, wann es ist, weiß ich nicht. Es wird, denke ich, nicht so lange mehr dauern. Die ersten Prototypen fallen ja schon so rum, aber die fallen ein bisschen so eher, die funktionieren deshalb, weil es gibt sehr viel Fördermittel im Mobilitätsbereich. Und dann gibt es wieder so eine M-Fahren, Fördermittel, und da fährt ja so ein komischer Bus mit 6 km/h von A nach B und keiner sitzt drin und alle freuen sich. Es gab ein tolles Projekt, nicht? Aber jetzt in Darmstadt Ende diesen Jahres wird die RMV, sehr beeindruckendes Leuchtturmprojekt, wenn das klappt, ich hoffe es, die haben einen On-Demand-Verkehr-Shuttle, heißt Heiner, und da werden sie die Hälfte der Fahrzeuge als autonome Fahrzeuge involvieren. Dass du dann via App buchen kannst, ein Shuttle-Bus oder ein Taxi, wie man sehen will, mit Fahrer, ohne Fahrer, und dann kommt der ohne Fahrer zu dir und fährt durch Darmstadt auch relativ, also ein freies Netz, wie er fährt. Also so, wie das die Leute im Kopf haben. Und dann vorne gesperrt, hinten können 3 Leute sitzen im Auto, und das machen die mit dem chinesischen Autobauer NIO. Das ist der, wo die Batterien nicht geladen, sondern getauscht werden. Das als Basis. Und das ist schon beeindruckend, weil dann kann der Kunde sich aussuchen, lasse ich mich vom Fahrer fahren oder vom Robotaxi. Und,
ach, wie krass.
Und wenn das, also hier, das in Deutschland, das ist schon doch RMV, die noch ist nicht so richtig öffentlich, also sie sagen, es ist passiert, weil es gibt noch ein paar Hindernisse in der Umsetzung, befürchte ich, darum, aber wenn das dann ziemlich alles in trockenen Tüchern ist, also wie es so ist, dann wird es auch, denke ich, medial beworben, und das ist das Highlight-Ding. Also, und wenn das dann ausgerollt wird auf Fläche, dann hast du eine andere Preis-Leistungskonstellation. Wieso? Taxi kostet heute 2 € der Kilometer, Pi mal Daumen, einfach um nochmal Zahlen reinzuwerfen. Aber wie lange hält ein Verbrennerwagen Der alte Taxi-Benz hat 1 Million geschafft, aber die gibt es heute nicht mehr, die meisten.
Alle in Casablanca sind die alle, ja.
Ja, wahrscheinlich. Obwohl, es gibt einen auf Gran Canaria mit 7 Millionen Kilometern. Das ist so. Aber wie lange hält ein Fahrzeug? Wir brennen heute. Um vielleicht den Kontrast zu verstehen. 3.000 Kilometer Diesel, 250.000 Benzin meist. Dann ist er durch. 8 Jahre Lifecycle etc. Ein Elektrowagen, der schafft 1 Million Kilometer. Ergo, aber als Privatperson kann ich das gar nicht ausnutzen. Fritz Pazzi, ich brauche einen professionelleren Betrieb, Thema die 4 Stufen. Und es geht weiter, das ist deutlich durabler, das ist gut. Dass der Kilometerpreis logischerweise viel geringer ist, wenn ich 1 Million fahren kann, als bei 3.000. Der Wagen wird deutlich teurer sein als heute, wegen der ganzen Sensorik, Elektronik, Software etc., Backend wie auch Frontend etc. Das Auto wird nicht 50, sondern eher 100.000 kosten. Aber in der Melange ist der Kilometer immer noch günstiger als beim Verbrenner. Und mit den Energiekosten und den nicht vorhandenen Fahrer reden wir mittelfristig, wir gehen davon aus, günstiges Fahrzeug 10 Cent, Luxury-Auto vielleicht 20 Cent die Kilometer im Taximodus. Und das sind so Preise, dass die Mobilität, wir glauben, gefühlt richtig, richtig günstig sein wird mit vielen ökologischen Aspekten, die nicht alle gut finden werden.
Okay, was seid ihr vom Hintergrund, du und dein Team, seid ihr... Ja, von Raumplaner angefangen, über natürlich den Betriebswert, der durchgeht. Wenn es um die Mobilität der Zukunft geht, reden wir über Digitalisierung. Das heißt auch Programmierung von Schnittstellen und Ähnlichem, um das überhaupt greifen und fassen zu können. Wer seid ihr? Kannst du da unseren Hörerinnen und Hörern, aber auch Philipp und mir dann nochmal so ein bisschen den Blick hinter die Kulissen gewähren?
Also wir sind bewusst ein sehr heterogenes Team. Also ich bin Volkswirt und Politik. Und die, wir haben, klar haben wir viele Ökonomen, aber wir haben auch andere diverseste Fakultäten und Hintergründe. Schon akademischen Background, das muss ich jetzt schon ergänzen, bei uns im Team, aber sonst würde ich da keine klare Zuordnung machen. Das hängt auch ab. Wir machen aber auch nicht den Verkehrsflussberechnungen, das würden wir jetzt nicht machen zum Beispiel. Klar, die Ableitung aus diesen schon wieder, solche Themen, aber ich würde den Verkehrsflüsse nicht berechnen. Das wäre nicht unser Business. Also das muss man klar sagen. Wir sind eher die konzeptionellen, koordinativen Leute. Und ja, wir haben auch im Team welche, die können ein bisschen coden, aber das ist nicht deren oder unser Fokus.
Und jetzt wird's persönlich. Die Frage nach der kleinsten Stärke.
Geduld ist nicht meine Stärke.
Das ist ja die Standardantwort, ne? Was man noch
also, Geduld ist bei mir echt so, da muss ich ausbauen, da muss ich ein bisschen so runterkommen. Ich bin häufig zu viel so Puls. Darum darf ich auch keinen Kaffee trinken. Die waren in Stuttgart auf der Gastromesse und da habe ich mir so einen mit Liter Kaffeeshot reingeblasen. Und war dann von 2 bis abends um 10 wie so ein Duracell auf Ecstasy-mäßig. Da ging gar nicht. Und haben mein Team gemeint, der Kaffee sollte ich nicht mehr trinken, das wäre nicht gut für alle.
Und wie kriegst du diese Ungeduld in den Griff?
Ich habe ja Spaß an meiner Arbeit. Und darum arbeite ich mehr als 32 Stunden als New Work, das allen erklären will. Und das so kann ich meine Energie gut verbrauchen und das ist gut für alle.
Unsere steile These zum Thema. Ein Feuerwerk an Neuzulassungen in diesem Segment. Wir gehen jetzt ganz, ganz klassisch auf die Elektromobilität runter. Und hier kommt die Aussage, also das Autojahr 2022 war historisch schlecht, daran ändert auch der extrem starke Dezember nichts, bla bla bla, denn die kommenden Monate werden zeigen, dass es sich maximal um ein Strohfeuer gehandelt hat und nicht um das Ende der Krise auf dem Neuwagenmarkt insgesamt. Also bedeutet, das ist die Konsequenz aus dem Artikel, die Zulassungen in der Elektromobilität sind nur deswegen hochgegangen, weil wir genug Subventionen reingepusht haben. Siehst du das auch so, dass da ein Change nur über extrem hohe Subventionen funktionieren kann? Oder hast du den anderen Blickwinkel, dass es auch was gibt, wo der Markt es selber regelt, ohne gepusht zu werden?
Ich weiß, jetzt habe ich eine Mindermeinung in der deutschen Gesellschaft. Ich finde Subventionen schlecht. In Deutschland schreien ja alle nach Hilfe und der Staat. Und Corona ist es ja noch inflationärer geworden. Die Alimentierung bis hoch in die Mittelschicht. Ich halte von nichts. Auch muss man sagen, auch du hast gerade das gemacht. Die meisten reden von Elektro. Impliziert reden sie aber von einem batterieelektrischen Vehikel. BEV, Fachjargon. Und wenn du mich fragst, ich glaube, dass der BEV in der Form, der Konstellation, im Konzept, wie er jetzt verwendet wird, glaube ich, ist nicht die Lösung, die wir mittelfristig bei uns in der Mobilitätslösung haben. Also, um jetzt hier nicht alle Hörer zu verschrecken, die Angst haben. Also erstens, wieso? Preis-Leistung viel zu teuer. Batterien, die Ressourcen dafür, die ökologischen Impact-Sachen viel zu teuer. Und wir nutzen diese Batterien und diese ganzen Equipments, die wir herstellen, viel zu selten. Allein aus ökologischen Aspekten ist ein Töricht. Des Weiteren haben wir aktuell ganz gute andere elektronische Lösungen. Also der ICE fährt meist auch elektrisch, aber hat eine recht kleine Batterie. Er hat eine Überleitung. Also darüber hinaus, Elektro, ja, als Antrieb aufgrund Effektivitätsgründen etc. gibt es mehrere, machen wir kurz jetzt, zu technisch sonst. Aber ob die batterieelektrische Lösung das Thema sein wird, da bin ich umfangreich skeptisch. Wieso? Ich möchte kurz erklären, nochmal ein bisschen tiefer. Wenn ich ein Konzept wandle, wenn ich irgendwie von A nach B möchte und ein Konzept ändere, muss ich im Zweifel auch mich ändern. Aber das Auto hat immer noch meist zwei Achsen, vier Räder, hat einen großen Energiespeicher, früher ist es Tank, heute Batterie und ein Aggregat. Es gibt das, Tesla ist ein bisschen exotischer. Tesla hat ja mehrere Motoren auf der Achse und nicht ein zentrales. Aber im Grunde, das sind denn, wenn ich vier Motoren habe oder zwei Motoren, ist ein anderes Konzept zu dem vorherigen ein zentrales Aggregat auf die Fläche gedrückt. So, und das sind, darum ist auch die Magnetschwebahn so spannend, weil einfach da ist der Motor in der Schiene drin. Also wir brauchen andere Konzepte. Und die Frage, wie das geht, da gibt es genug Möglichkeiten. Also hier zwischen Frankfurt und Darmstadt eine Überleitung für LKWs, noch Labortest. Und da kriegen die eben Strom nicht nur zum Fahren, sondern auch so viel Energie, dass wenn sie nach Frankfurt reinfahren, zum B- und Entladen, ausreichend Strom haben, um wieder auf die Autobahn zu kommen. Das wäre eine Lösung für Magistralen. Ich hatte ja vorhin diese vier Bereiche ja genannt. Oder in Hamburg gab es ein schönes Projekt von Siemens und Volvo, wo die Busse gefahren haben mit nicht mal 10 Kilometer Reichweite. Deutlich kleinere Batterie, deutlich günstigeres Fahrzeug. Das klingt erstmal wenig, aber wenn ich der Bus durch den Ort fährt, sind da Minimum alle 10 Kilometer eine Haltestelle, wo beim Ein- und Aussteigen wieder nachgeladen werden konnte für die weiteren Kilometer. Darüber hinaus, wir müssen da anders denken, brauchen eine andere Lösung. Die riesen Batterien für Reichweiten für 1000 Kilometer plus, das ist alles ökologisch und ökonomisch meiner Ansage nach nicht zielführend. Auch wird das Produkt so teuer, dass die Mobilität stark ins Premium Tendenz Luxury-Produkt reinrutscht, wo jetzt alle sagen, ich kann es mir nicht mehr leisten. Und das ist, ich bin nicht sicher, ob das Sinn der Sache ist.
Wow. Ganz kurz, Britt, vielen herzlichen Dank für diesen Blickwinkel, weil das ist halt fancy, hinter sowas herzurennen. Weitergedacht sind es genau diese Herausforderungen, was Mobilität angeht. Okay, cool. Liebe Britt, was liegt dir auf dem Herzen?
Ja, mir. Ich habe dir mehr als aufmerksam zugehört, lieber Achim. Und ein Thema, was ja gerade auch in aller Munde ist, und das ist jetzt die Frage, einmal deine persönliche Einschätzung, Stichwort Wasserstoff. Jeder spricht darüber. Ist das etwas, was eher als Hype gesehen wird? Ist er tatsächlich der Stoff der Zukunft, der uns, weil er ist ja wirklich, was heißt unbegrenzt, erreichbar oder handhabbar. Aber was hast du da für eine Meinung zu? Weil du sagst ja auch, Mensch, ne, ihr wollt einen Mehrwert schaffen für den Nutzen, wenn es darum geht, wenn wir von der Mobilität der Zukunft sprechen. Welchen Stellenwert nimmt bei dir, bei euch, bei Fortschritt der Wasserstoff ein? Ist das ein Hype-Thema? Oder ist er wirklich die Lösung für die Zukunft? Gibt's die?
Also erstmal der Wasserstoff, ich glaube, am Ende wird es der Brückenstein sein. Also wenn du eine Brücke baust, oben der Königstein, zack, das wird der Wasserstoff sein.
Schlussstein.
Mhm. Ja, genau. Aber.
sehr gut.
Ja,
das wollten wir ja, das Aber.
Ja, nein, ich versuche es kurz zu machen. Aktuell ist, und weil mich das ist der Punkt, wo die Mobilität sich verbindet, eben auch mit den ganzen energieproblematischen Aspekten. Thema Energiewende und da sind wir auch schnell beim Heizen und da merkt man, dass Wasserstoff und darum auch Mobilität etc., da ist ein bisschen vermischender. Ich würde da jetzt mal nicht ausufern wollen, weil das nicht sehr schnell passieren kann, wenn man da zu stark reingeht. Aber wie wenn unser ganzes Energiesystem umändern müssen. Weil wenn ich allein die Energieverbrauch einer normalen Tankstelle nehme, brauche ich ein Umspannwerk, um so viel Strom in die Fläche zu kriegen. Das ist gigantische Sache. Also unsere Infrastruktur ist auch nicht ausgelegt. Wir müssen da sehr viel investieren. Und Wasserstoff ist eine Option. Die Frage, ob wir ihn in Deutschland produzieren oder in Nordafrika, Tendenz würde ich sagen eher zweiteres. Und dann rüberbrunnen, Frage, ob Direktwasserstoff oder in Ammoniak, wahrscheinlich ist eher zweiteres, cleverer, egal, weil es besser händbar ist. Aber das ist teuer. Und dann müssen wir uns mal ganz klar uns hier allgemein machen, das ist richtig teuer. Und die fossilen Energiestoffe sind günstig. Selbst der Gaspreis, man kann ja auch mit Gasautos fahren, das ist ein Nischenthema, LNG zum Beispiel, machen ja einige. Ob der Gaspreis letztens mal so hoch war, wenn man das aber umrechnet in die Preis je Kilowatt und Kraftstoff hat eine deutlich höhere Energiedichte, war das gar nicht so teuer, Verhältnis zu Strom.
Nee, das ist relativ.
Genau, und das ist der Punkt, dass die Wasserstoffproduktion, Lieferung etc. sehr teuer sein wird. Und darum sind wir auch nicht so euphorisch. Wir hatten jetzt auch, waren wir beteiligt beim Business Case Rechnen etc., beim Energiebetreiber, der überlegt hat, Überkapazitäten von Solar und primär Wind, Elektrolyse, dann Wasserstoff, ja. Speicher etc. Das war kein Case. Okay, das war vor Corona, das war kein Business Case. Man hätte kein Geld verdient damit, im Ansatz. Nicht bei den Energiepreisen von heute. Und das ist die Problematik, dass unsere Energie immer noch sehr günstig ist. Und sie war lange sehr extrem günstig. Und wenn man sowas sagt, hat das natürlich sehr viele soziale Friktionen, weil dann kann man vielleicht nicht so viel mehr Mobilität nutzen. Leute heizen dann ihre Wohnung nur auf 15 Grad etc. Und das ist natürlich noch so ein Punkt, wo ja, die Konsequenzen sind da umfangreich größer, als man denkt. Aber ja, Wasserstoff, wir werden nicht drum herum kommen.
Jetzt trägt unser Podcast ja den Namen Wirtschaften der Zukunft. Wenn du Wirtschaften der Zukunft hörst, wenn du Mobilität der Zukunft hörst, du sagst, ihr von Fortschritt begleitet eben Unternehmen dabei, klar, Geld zu verdienen. Wie sieht für dich das Wirtschaften der Zukunft im Bereich der Mobilität aus? Hast du da aber auch einen Wunsch, wo du sagst, Mensch, das muss ein Umdenken passieren, bis hin zu, nee, wir sind eigentlich schon auf einem guten Weg, aber Leute, wir müssen dranbleiben. Also nochmal, was geht dir durch den Kopf?
Und kann ich einmal ja, einmal nein sagen? Also ich glaube, es wird sich vieles verändern, aber ich denke, es wird kein Umdenken passieren.
Also, warum nicht? Sind das typisch deutsch?
Nee, ja gut, die Deutschen sind immer so große Fan von der Endlösung, mit irgendwie alles verbuddeln für Millionen Jahre und also so übermotiviert, also overengineert. Meine Familie habe ich auch sehr viel davon. Nein, aber ich glaube, die Menschen haben ein gewisses Naturell und ich glaube, dass auch so wie sie handeln, agieren, ist dann so ein bisschen auch konform und solche Sachen. Also ich bin nicht sicher, ob das so richtig funktioniert. Aber das Autonome verändert die Landschaft so elementar. Das zum einen, auch wenn Leute sich nicht ändern, in ihrem Grund naturell etc., dennoch kann es anders aussehen als heute. Und ich habe es ein bisschen mal aufgeklustert, nur nach Verkehrsträgern. Also ich glaube, im Flugbereich, das ist auch heute schon die industriellste und professionellste Verkehrsträger, weil Flugzeuge sind ja nur in der Luft und die Flughäfen etc. Das ist alles schon durchindustrialisiert. Die Bahn ist durch den Staat, durch das nicht vorhandene ökonomischen Druck noch ein paar Defizite. Darum haben auch die Leute keinen, wenn man timonisch zwischen Pilot und Passagier ist. Als Passagier bin ich sehr penibel, was Hygiene angeht und Pünktlichkeit. Da bin ich, wenn ich selber am Steuer sitze, komischerweise sehr viel großzügiger über die Sauberkeit meines eigenen Fahrzeugs und auch wenn ich im Stau stehe, ja, es war nicht mehr drin.
Also,
ja, genau. Man ertappt sich dabei. Manche ertappen sich dabei. Und dann merkt man einfach, da kein Flugzeug wird sich nicht viel schieben. Die ganzen Drohnen, die jetzt da drin, das ist Hype. Ja, das wird ein Premium- bis Luxury-Segment sein, wo Leute das auch bedienen. Geschäftsleute, die Druck offen haben, Thema Flughafen erreichen etc. Das mag da so ein Nischenprodukt sein, das ein Massenprodukt sein wird, bin ich sehr, sehr skeptisch. Aber auch diese Nische ist lukrativ, weil die ist größer, als man denkt. Also es ist eben nicht Masse. Kommen wir zu Zug. ÖPNV, lokal sind ja schon, also wenn ich jetzt mal die S-Bahn nehme etc., gibt es ja schon auch Ausschreibungen. Das sind aber meist andere Staatsbahnen aus anderen Ländern oder Joint Ventures etc., weil der Markteintritt recht teuer ist, die Infrastrukturkosten etc. Aber sonst wird es immer große nationale Bahnen geben, die sie bis darum sehr erstaunlich, wie erfolgreich Flixtrain ist. Und wir machen das sehr gut. Ich glaube, auch da ist der Wettbewerb das Problem, der nicht vorhanden. im Bahnbereich. Und die Frage ist, mein Wunsch ist hier, wir hätten die Deutsche Bahn so ähnlich wie die Post und die Telekom privatisieren sollen als nationale, perspektivisch europäischer Mobilitätschampion. Aber da die ganzen Abgeordnete und Landräte mehr Einfluss haben wollten, dass jedes Dorf seinen Bahnhof hat und nicht nach ökonomischen Aspekten argumentiert wird, hat man sich für die nationale Verzwägung wahrscheinlich Auslandsverkaufen, Schenker verkaufen und dann den kleinen Nukleus behalten. Ich denke, es war ein Fehler. Ich hätte es eher wie Post und Telekom privatisiert und dann große Konzerne gemacht, die für Deutschland mittelfristig dann erfolgreicher sind. Und kommen wir zu OEMs, also die Autobauern, Pkw. Erstmal, die Autos werden anders aussehen als heute. So ähnlich, wenn man Mercedes-Benz sein erstes Auto anguckt, sieht mehr aus wie ein Fahrrad, ein dreirädriges, als wirklich ein Auto.
Das stimmt,
ja. Oder vielleicht ein Kutschenfahrrad. Mhm. Und genauso wird es auch in der nächsten Stufe sein, weil der Use Case ein anderer sein wird, wird auch vieles anderes ausgestaltet sein, weil es heute aus aussehen. Und wer betreibt die Fahrzeuge? Das ist noch nicht gelesen, die Messe. Das können ÖPNV sein, weil die haben schon noch viele Kompetenzen, Thema Betrieb von Flotten, auch wie so ein Netz gesteuert werden kann, etc. Auch haben sie Betriebshöfe, um die Wartung und die ganzen Themen zu managen. Gleichermaßen haben sie nicht Dynamik, das ist ein bisschen das Handicap. Darum können es auch große VC-Partner sein, OEMs, die einfach die Flotte bereitstellen. Wahrscheinlich wird es sowieso ausdifferenziert, so eine Art Wertschöpfungsseite, die einen die Autos stellen, die anderen machen die Finanzierung und das Liquiditätsmanagement und die anderen sorgen die Kunden. Und da kann man sich überlegen, welche keine Daten das sind. Gibt schon welche auf dem Markt? Und das gestaltet diese Landschaft ganz anders. Und dann hat man zum einen auf dem Land, ich glaube, wird sie Autobau oder Auto fixiert bleiben, wie heute. Vielleicht ökologischer durch andere Antriebslösungen, auch durch dieses Sharing als auch Pooling. Und der größte ökologische Faktor ist auch nicht die Geschwindigkeit per se reduzieren, sondern vielmehr die Kollektivierung, sprich zu zwei, zu dritt, zu viert im Auto sitzen, habe ich ein viel höheres Einsparpotenzial als um 5 km/h weniger auf der Autobahn zu fahren. Und
aber das würde ja auch Bequemlichkeit und Flexibilität nehmen, ne?
Ja, oder, das ist mein Case, du musst einfach mehr zahlen, wenn du schnell fahren willst.
Das stimmt.
Thema Fastlane, Fast Track, der ICE kostet mehr Geld, als wenn du mit dem Regionalexpress durch Deutschland fahren möchtest. Du kommst auch mit dem irgendwann an. Also das ist das Thema.
Nach Sylt zur Party. Ja.
Ja, genau, von Christian. Da waren sie alle da. Dummerweise im falschen Hotel, wenn man gelesen hat. Ich glaube aber, was wir glauben, dass die Mobilität durch die Vermischung von MIV und ÖPNV so ähnlich sein wird, wie von der Netzagentur gesteuert, das ist unsere Vermutung, hat Konzession. Du sagst einfach, in Berlin gibt es 4, 5 Partner und vielleicht in kleineren Orten nur 2 oder 1. Und der muss dann eine Abdeckung garantieren, so wie beim Mobilfunk. Abdeckung, dass da in x Minuten einer kommen muss und dann bereitstellen, dann kann ich auch irgendwo im Wald, egal welchen von diesen vielen deutschen hübschen Wäldern, ist es immer sofort dort, eine Viertelstunde oder 20 Minuten oder 30 Minuten. So solche kann man ja aushandeln. Und eine Innenstadt eine gewisse Abdeckung und macht eine Kreuzkalkulation. In der Stadt wird es rentabel sein, im Supermarkt wahrscheinlich schon noch, durch Clusterung auf die Hauptstraßen etc., da kann man es dann auch ökonomisch umsetzen und in der Fläche wird es eine Kreuzkalkulation geben, also eine Mischkalkulation, dass die einen, das, so wie immer, wie bei der Telekom ja auch und Vodafone, dass die verdienen auch kein Geld, dass da auf jedem Berg Handynetz ist, sondern verzichten sie auch drauf, leider, wie man bekommt, dass das Netz da nicht so gut abgedeckt ist. Und so glauben wir, dass die Mobilität auch in der Zukunft so angesprochen wird mit den verschiedensten Trägern und damit Konditionen läuft, dass dann 3, 4 dass du regional oder 2 abhängig von der Siedlungsdichte laufen. Und das ist ein ganz anderes Konzept als heute. Und auch der Privatbesitz vom Fahrzeug, klar wird es geben, wird aber deutlich premiumlastiger sein als heute.
Okay. Das ist wirklich sehr konkret, was du da ansprichst. Und ich glaube, das lässt jeden auch ein Stückchen weit grübeln, dass es halt nicht so einfach ist, einfach mal beim Spiegel oder bei einer anderen Zeitschrift irgendwas zu lesen und da die Lösung der Probleme zu sehen, sondern dass man sich wirklich auch damit beschäftigen muss, dass es halt einfach viel, viel größer ist. Britt und ich haben in einem anderen Podcast schon mal gesprochen, dass wir die Albatrosse sind, ja, die Adler, ja, über die den großen Blickwinkel haben und gleichzeitig aber auch die Möglichkeit haben, aufs Kleine runterzubrechen. Und ich glaube, nein, ich bin mir sicher, lieber Achim, das haben wir heute sehr, sehr gut geschafft. Wir sagen vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank, dass du uns auf diese Reise der Mobilität der Zukunft mitgenommen hast. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, Wirtschaften der Zukunft, ja definitiv werden wir dazu Mobilität benötigen. Ich bin raus, liebe Britt, du hast heute den Rausschmeißer.
Ich habe den Rausschmeißer, den würde ich, lieber Achim, gerne mit dir zusammen machen. Nämlich, wenn du Wirtschaften der Zukunft hörst, was möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern in einem, na gut, vielleicht zwei Schlagworten mit auf den Weg geben? Und damit wäre ich raus.
Ich glaube, das Wichtigste ist mal positiv denken und sich freuen auf den Morgen.
Ach, wie schön. Hervorragend. Ihr Lieben, wie seht ihr das? Meldet euch bei uns sehr gerne. Schreibt uns unter www.wirtschaften-der-zukunft.de. Trefft ihr nicht nur Philipp und mich an, sondern auch alle unsere wunderbaren Gäste. Bleibt uns nicht nur treu, sondern auch konstruktiv kritisch. Und wenn es über die Mobilität der Zukunft geht, lieber Achim, gerne Fortschritt ansprechen. Wir danken dir.
Danke. Super.
Tschö.
Sie hörten
einen ultraspannenden Podcast mit Achim Teichert von Fortschritt. Fazit? Fragezeichen. Elektro ja, BEF nein. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Auf bald.
Eure Anregungen und Kommentare sind wirklich herzlich willkommen. Wir hören uns in 2 Wochen wieder.